Ja, hallo und herzlich willkommen zur 76. Episode unseres Podcasts Endlich Montag. Dem Podcast, in dem wir Gesundheit, Leistungsfähigkeit und die Frage, wie wir eigentlich wirklich gut leben und arbeiten können, aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Ehrlich, manchmal auch ein bisschen provokant und immer aber mit dem Anspruch, Dinge neu zu denken. Und heute haben wir einen Gast, auf den ich mich persönlich ganz besonders freue. Jemand, der wie kaum ein anderer für das Thema Prävention in Deutschland steht und der es schafft, Wissenschaft so greifbar zu machen, dass man sie nicht nur versteht, sondern sie am liebsten direkt ins eigene Leben integrieren möchte. Bei uns ist heute Professor Dr. Ingo Frohböse, wohl eine der bekanntesten und zugleich klarsten Stimmen, wenn es um die Zukunft unserer Gesundheit in Deutschland geht. Lieber Ingo, ganz herzlichen Dank, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst. Ich freue mich wirklich sehr auf das Gespräch heute.
Wolfgang, natürlich auch. Wenn ich meine Botschaften darüber bringen kann, dann bin ich immer mit dabei.
Ah, schön. Ja, Ingo, also ich hatte es gerade schon angesprochen, du wirst oft als das Gesicht der deutschen Präventionsmedizin bezeichnet. Du wirkst dabei immer kompetent, aber zudem so extrem nahbar und bringst eine gewisse, ich würde mal sagen, hanseatische Gelassenheit mit, obwohl du ja eigentlich gebürtiger Westfale bist. Ne? Ich glaube kaum, dass es jemanden unserer Podcast-Zuhörer gibt, der dich nicht kennt. Aber wenn du beschreiben würdest, wer du bist, beziehungsweise wofür du so stehst, was antwortest du dann?
Ich bin ein Mensch, der in den Mittelpunkt gestellt hat, immer so ein bisschen etwas Gutes für sich zu tun. Und das ist so meine Leitlinie, also Lebensqualität. Das begleitet mich mein ganzes Leben. Und das versuche ich herzustellen, das versuche ich zu kommunizieren und das versuche ich einfach zu vermitteln. Weil wir sind ja Menschen und wir sollten immer darauf sehr erpicht sein, dass es uns gut geht. Und dafür können wir ganz viel tun. Das ist so meine Botschaft und meine Leitlinie.
Ja, du warst ja selber Top-Sprinter, ne, in Deutschland. Das ist schon einige Jahre her, aber über 100, 200 Meter. Ich meine, 10,4 Sekunden auf 100 Meter. Ne? Wenn du jetzt so heute an der roten Ampel stehst, ne? Und sie springt auf grün. Juckt es da noch in den Waden?
Das juckt immer noch. Ich treibe ja jeden Tag Sport. Mama und Papa haben mich ja als Kleinkind, du hast gesagt, im Ruhrpott, quasi an der Grenze zum Ruhrpott, ich bin in Unna geboren, direkt in den Sportverein gesteckt. Und schnell laufen konnte ich immer. Und bei uns war es zum Beispiel in der Grundschule immer Ziel, wer war der Erste an der Eiche, mitten auf dem Schulhof. Und das habe ich natürlich immer versucht zu erreichen. Ja, so habe ich ein gutes Sprinttraining in der Grundschule bereits gehabt. Das war also die Eiche als Ziel. Heute ist es immer noch so. Das heißt, ich treibe ja jeden Tag Sport und bin ja ganz viel hier beim ISV Köln. Wir wohnen auch ganz nah da dran. Und da ist die Tatanbahn immer in der Nähe und ich sehe sie jeden Tag, diese Tatanbahn. Und ich war gestern auch noch drauf. Wobei ich die Sprints nicht mehr so lange ausführe. Ich mache natürlich schon kurze Abläufe. Das mache ich immer noch. Und wenn ja, die Schnelligkeit ist ja das, was man nie verlieren sollte, aber die verliert man sehr früh. Und deswegen arbeite ich daran, weil ich natürlich auch, da reden wir ja auch vielleicht noch heute mal drüber, die große gesellschaftliche Sorge ist ja Sturzprävention zu betreiben, weil Pflegebedürftigkeit da unmittelbar dranhängt. Und ich habe ja nächstes Jahr auch eine 7 davor in meinem Alter. Das heißt, so langsam beginnen die Karosserien ein paar Bollen zu kriegen.
Ja, aber das ist, glaube ich, das, dass du du erzählst es nicht nur, sondern du bist ja selber durch und durch Sportler auch geblieben und dran geblieben und sagst, dass das natürlich über das Alter hin Muskeln abbauen und so weiter. Ich meine, das wissen viele, ne? Aber man muss auch diszipliniert bleiben. Ne? Gleichzeitig bist du aber auch genussfähig. Und ich glaube, das ist ja etwas, was viele Menschen so missverstehen. Ne? Wenn es irgendwie um Sport geht, dann wird es oft als Qual verstanden. Wenn wir jetzt mal so an einen Sonntagabend denken, welche Genusssünde wäre das bei dir?
Du, erstmal ist das in der Tat so, dass ich ja so ein bisschen häufig schlechtes Gewissen für die Menschen da bin. Ne? Ich habe es schon einige Male erlebt, dass wenn wir zum Beispiel sonntagsabends meine Frau und ich essen gehen, was wir häufiger tun, also nicht nur am Sonntag, sondern an anderen Tagen auch, dann habe ich schon also Botschaften gehört, oh, ich freue mich ja, dass sie essen. Ja, das viele gar nicht so erwartet haben. Und ja, die würden immer nur denken, ja, ich gehe irgendwie in die Kathedrale der Gesundheit hinein, was ich natürlich nicht tue. Sondern Gesundheit und Genuss gehört für mich unmittelbar zusammen. Und ich habe ja am Anfang schon über Lebensqualität gesprochen. Das ist nun mal eine Leitlinie. Und wir sind Kulturmenschen. Und dazu gehört natürlich auch das Essen und Trinken. Also für mich ist immer am Wochenende ein Gläschen Wein, obgleich es ja sehr diskutiert wird. Bei mir immer, quasi mit dabei. Nicht viel, aber immer ein Läschen. Das Zweite ist, ich liebe natürlich Tiramisu, aber die mit Mascarpone. Und ich bin so ein bisschen, weil ich auch viel in Italien bin, der italienischen Küche so verschrieben. Und da kann ich schon viele, viele schöne Dinge finden. Und sei es eine gut gemachte Spaghetti Bolognese mit der Mama, die die Tomatensauce gemacht hat, da komme ich sehr, sehr gerne dran. Oder ich mache natürlich auch, das ist in der Tat so, ich esse sehr gerne Fisch und auch viel Fisch.
Ja, wenn man viel Sport macht, ist das auch vielleicht keine Sünde mehr, dann ist es einfach der Genuss, der dazugehört, ne? Ja.
Du weißt du, Wolfgang, ich finde, Essen überhaupt mit dem Begriff Sünde zu verbinden, halte ich für Quatsch. Mhm. Ich finde Sünde, dass wenn man dem Körper nicht irgendwas Anständiges gibt, das ist eine Sünde. Wenn ich dem eine Schüte Chips zumute, wenn ich dem irgendwie E-Food, das ist aber der Schwarzwälder Kirsch, das ist so ein Genuss, einfach niemals Sündes.
So ist es, ja, absolut. Du hast gerade von Italien gesprochen, aber du wohnst ja jetzt seit vielen Jahren ja schon in Köln. Das ist ja auch ein Ort, der ziemlich trubelig eigentlich auch ist. Er steht ja auch irgendwo für Leidenschaft. Und wenn du in Köln wohnst, hast alles um die Ecke im Prinzip. Wie findest du denn da mal so ein bisschen Ruhe? Auch wenn ich sag mal, Kameras abgeschaltet sind, wenn du mal für dich bist. Und wo findest du die da oder wo suchst du die für dich?
Also erst einmal habe ich eine Frau, die mir natürlich gut und viel Ruhe gibt. Das ist ja ganz wichtig. Also eine Heimat.
Sehr wichtig.
Eine Ruhepol. Und wir wohnen direkt am Wald. Also der gibt es ja auch in Köln am Stadtwald. Und das ist Naturschutzgebiet. Und wir schauen direkt ins Grüne und auf eine Pferdewiese. Und das ist schon sehr schön. Ist zwar direkt in der steile Nähe, aber trotzdem, wenn der FC nicht spielt, haben wir schon hier einen Ruhepol. Aber ich hole nur meine Ruhe dann auch einfach selbst, indem ich mich aufs Fahrrad begebe, aufs Rennrad begebe oder indem ich mich einfach in die Laufschuhe zwinge. Und dann setze ich die Kappe auf und dann bin ich für mich und dann höre ich nur die Natur und meine Schritte und das ist meine Ruhe, meine Meditation sozusagen.
Das ist auch ein Ritual für dich, schätze ich mal, ne?
Ja, ich hole mir jeden Tag diese Ruhemomente wirklich rein, bewusst auch. Und ich treibe ja, wie gesagt, jeden Tag Sport, aber immer eher unter dem Aspekt, so ein bisschen für mich etwas zu tun. Ich will nicht besser werden mehr. Ich laufe nicht mehr gegen die Uhr oder mit Uhr. Das mache ich nicht mehr. Ich will einfach etwas für mich tun. Und dazu gehört eben so ein bisschen die psychophysische Regulation, wie ich sie immer nenne. Ich mache so ein bisschen über die Körperlichkeit. Ja, sehr viele Entspannungsmomente hole ich mir dafür rein. Und das so balanciere ich mich aus. Und deswegen ist es schon ein Ritual. Du hast ja vorhin schon mal was das Wort Disziplin genannt. Das habe ich nicht. Bei mir ist es ritualisiert. Und viele nennen das Disziplin, viele nennen das, ja, du bist so klar und deutlich. Ne, es ist aber für mich Lebensqualität, wenn ich das dann mache. Und so eine Stunde für mich allein so am Gebüsch vorbeirenne, das ist schon nett.
Das ist auch das, was du ansprichst, würde ich sagen, so, dass man es als völlig selbstverständlicher auch sieht und ganz normal und deswegen auch keine Disziplin dahinter mehr steckt, weil es irgendwie auch eine Art Ritual ist, was man so schon gar nicht mehr wahrnimmt. Für viele Menschen ist das ja ein Wiedereinstieg in die Gesundheit, ne, weil sie es lange verlernt haben. Wir werden vielleicht auch noch über den Schulalltag sprechen, wo das ja auch schon nicht mehr so gelernt wird, im Alltag, Lebensalltag auch nicht so. Deswegen für viele Menschen oftmals so ein Einstieg über ein Ritual, dann vielleicht wieder reinzukommen in diese Sache. Das ist vielleicht ein Punkt, wenn du sagst, gibt es so ein Montagmorgen-Ritual für dich? Unser Podcast heißt ja auch Endlich Montag, damit man sich mal wieder freut auf die Woche. Gibt es da so eins bei dir? Oder sind es die Laufschuhe?
Ja, weißt du, erstmal freue ich mich auch immer auf den Montag, weil es gibt wieder neue Aufgaben. Und dieser Montag wird ja am Wochenende vorbereitet. Und ich mache schon am Wochenende etwas für mich in der Regel, damit der Montag auch wieder mit einem vollen Akku beginnen kann. Und da machen ja viele Fehler, indem sie nicht mit einem vollen Akku an dem Montag in die Woche starten und sagen, boah, hoffentlich schon wieder Freitag bald. Ja, man kommt da. Das habe ich überhaupt nicht. Sondern mein Akku ist in der Regel montags voll. Und das ist für mich auch das Ritual, weil ich bereite ihn am Wochenende vor, den Montag. Und dann starte ich in der Tat immer mit Eat the Frog. Das heißt, ich habe immer die wichtig schwierigste Aufgabe am Montagmorgen für die Woche mir immer gestellt. Und das ist für mich auch ein klares Ritual. Denn dann ist das weg und dann kann ich so die ganze Woche wunderbar relax weitermachen.
Vielleicht mal ein bisschen zu deiner Zeit als Professor beziehungsweise in der Arbeit zur Hochschule. Mhm. Frag mal so, was wäre eigentlich gewesen, wenn du jetzt, es sind ja oft Zufälle, die unser Leben bestimmen, aber was wäre es so gewesen? Ja, ausschließlich sagst du sogar. Ja.
Ich kenne auch einige Momente. Ich glaube, jeder kennt einige Momente.
Die großen Momente sind Zufall. Die kleinen kann man planen, die großen
nicht. Ja, richtig. Und was wäre gewesen, wenn du jetzt nicht Sportwissenschaftler geworden wäre? Könntest du dir das so vorstellen überhaupt? Oder ist das eine Vorstellung, die sich lohnt?
Sagen wir so. Ich wollte immer etwas mit Sport machen. Ich war damals bei der Sportcompany in Warendorf, direkt nach der Schule, nach dem Abitur. Und bekam dann schon einen Studienplatz, weil ich wollte ja immer nach Köln an die Sportschule, weil das ist ja die Institution weltweit. Und es ist so gewesen, dass ich dann dort, und das war wirklich einer der größten Momente in meinem Leben, als ich dann im Sekretariat war. Und ich hatte keine Ahnung, ich wollte mich einschreiben, ich bekam einen Studienplatz. Das war im Oktober oder im September 78. Und dann komme ich als unvorbereiteter, cooler Sportler, der, okay, komm, ich kann ja alles, was kostet die Welt, komme ich da hin? Und dann fragte mich dann jemand im Sekretariat, was wollen Sie denn studieren? Hier wollen Sie Studienrichtung A oder Studienrichtung B? Ich sage, was ist das? Und dann habe ich gedacht, dann erklärte sie mir das ganz kurz und sagte, ja, Studienrichtung A, das sind so die Sportwissenschaftler, die sehr im Sinne der Leistung, des Spitzensports orientiert sind, die vielleicht auch dann später in die Schule wollen. Ich sage, was ist B? Ja, B ist Rehabilitation im Behindertensport. So hieß das damals. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache B. Ich hatte keine Ahnung davon, aber wichtigste Entscheidung meines Lebens, weil dann ging es plötzlich in eine ganz andere Richtung, dass ich eben aus dem Sport als Sport raus war und plötzlich den Sport von seiner anderen Seite kennengelernt habe. Und da bin ich infiziert worden mit dem Thema, was ich heute so lebe, nämlich die große Bedeutung des Sports einfach für die Gesundheit zu erleben. Und ich habe ganz viel in dieser Zeit, auch gerade während meines Studiums, bereits schon gearbeitet, weil ich habe mich direkt engagiert, war infiziert von diesem Thema, dass ich ganz viel mit frühkindlichen hirngeschädigten Kindern zu tun hatte. In der Einzeltherapie habe ich sehr viel mit dem Wassertherapie gemacht. Ich habe ganz viel in dieser Zeit eben ja mit schwerstbehinderten Hirntraumatikern gearbeitet, mit Epileptikern und habe so die Bedeutung, aber auch viele Glücksmomente erfahren, die diese Menschen durch die körperliche Aktivität bekommen haben. Und da habe ich erkannt, wow, was kann der Sport alles? Und dann war ich auf der Strecke sozusagen. Aber das war klassisch Reha. Ich habe mit Blinden gearbeitet, die noch nie ihre Herzfrequenz hoch hatten, weil sie immer nur ganz langsam an Wänden entlang gegangen sind. Und wir haben sie getrieben in der Halle. Und plötzlich waren sie ganz irritiert, wieso ihr Herz so kräftig schlagen kann. Und das sind alles Momente gewesen, an die ich mich noch sehr gerne erinnere.
Ja, wollte ich sagen, das sind ja Erinnerungen von vor vielen, vielen Jahren. Ja,
ja, und das ist wirklich, das war so Anfang der 80er Jahre. Dann habe ich auch gedacht, okay, wenn du das jetzt schon so weit gemacht hast, ich war ja dann auch schon immer noch leistungsorientiert, was ich immer noch bin, von hinten heraus bin ich immer noch Spitzensportler, also immer noch ehrgeizig auch, prägt so mein Leben. Ich bin 78, wie gesagt, angefangen, habe dann 83 gesagt, okay, ich promoviere. Keine Ahnung, hatte ich dann, war nicht geplant, sondern ich wollte es einfach tun. Habe dann weiter in der Reha gemacht, weiter mit frühkindlichen, hirngeschädigten Kindern gearbeitet, weil das war mir sehr, sehr wichtig zu diesem Zeitpunkt. Und habe dann 86 schon promoviert, aber immer noch ohne Plan, bis dann mein damaliger Lehrer, Hochschullehrer, mir gesagt hat, hör mal, ich habe eine Einladung nach China, willst du mit? Und da war über 60. Da habe ich gesagt, okay, und ich war damals, wie gesagt, das war 86, 87, da war ich gerade 30, aber jetzt, na, ich komme mit. Und dann haben wir beide, sind wir dann nach Peking gefahren und haben dort durfte, ich weiß auch großartig natürlich, für mich habe ich dort an der Peking University, also Beijing University of Sports, dann das Thema Rehabilitation unterrichtet und das dort eingepflanzt. Und habe aber dann erkannt,
dass also über mehrere Jahre oder Monate?
Nee, ein Semester.
Ein Semester.
Das war toll. Ja. Also war toll. Habe auf der Uni gelebt. Und was ich aber erzählen wollte, habe dann auch die ganz andere Seite des Sports auch kennengelernt. Denn in China, damals, traditionelle TCM sozusagen, war immer noch auch die Gesunderhaltung der Menschen sehr viel bedeutsamer. Reha kannten die gar nicht so. Und so bin ich ein bisschen auf den Trip gekommen, ja, vielleicht muss man Gesunderhaltung mehr in den Mittelpunkt stellen und nicht so, wie es aktuell immer noch diskutieren. Und das war dann eine Weiterentwicklung hier in meiner Gedankenwelt, weil es mich rausgebracht hat, so auf der traditionellen westlichen Sicht. Und mir die Bedeutung eben der Vorsorge, der Vorbeugung, der Prävention. Dort habe ich das gelernt.
Ja,
so ein bisschen mal reinzukommen.
Auch so ein, also wirklich ja auch ein Zufall, ne, gewesen dann.
Ja, Zufälle sind das. Erzähl mal eine Geschichte vielleicht. Ja. Da war ich mit so Kardiologen, mit so einem alten chinesischen Kardiologen irgendwie unterwegs. Und da saßen so lauter Menschen im Wartezimmer. Und dann fummelte der jedem am Ohrläppchen rum. Im Wartezimmer. Der Junior fummelte der so rum. Und dann war das so. Dann hab ich ihn gefragt, was machst du da danach? Denn er hatte sich drei Menschen rausgezogen. Und mit denen machte er dann die klassischen westlichen EKG, Echokardiografie und diesen ganzen Mist macht er da mit dem. Und dann hat er gesagt, ja, an der Qualität des Ohrläppchens erkenne ich sehr früh Veränderung der Blutgefäße, der arteriosklerotischen Veränderung. Ja. Ja, je flexibler das ist, umso mehr. Er hatte offensichtlich sehr viel Erfahrung, Feinfühligkeit. Sagt er, dann werden die Blutgefäße steif. Und das erfahre ich, das erspüre ich. Und das ist ein Zeichen für mich, weiter zu reagieren, weil er sagt, Probleme tauchen meistens erst in der Peripherie des Körpers auf. Weil der Körper will ja das Innenleben, die inneren Organe erstmal schonen. Und so erkennt man an äußeren Kennzeichen, dass sich da etwas verändert hat. Genau wie Flecken auf der Haut. Ich habe ganz viel von dem gelernt. So die ersten Dominosteine zu finden, bevor sie die ganze Kaskade umkippt. Und das war schön.
Ja, das ist, glaube ich, dass das total schön war. Das klingt so nach einem echten Schlüsselmoment. So, wo du gesagt hast, jetzt ist das so eine Neubetrachtung dieser ganzen Thematik mal spannend, ja, irgendwie, ne?
Und das würde ich auch jedem empfehlen, sich in Situationen hinein zu begeben und aufzusaugen, die völlig ungewöhnlich für uns sind. Und das sind, wie gesagt, im Sekretariat zu stehen und plötzlich sagen, ich mache B, und dann noch so Schlüsselmomente zu bekommen, die man gar nicht erwartet hat. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt habilitiere ich. Zu diesem großen Thema, so ein bisschen, habe ich hier ein bisschen Orthopädie gemacht dabei, aber auch hier immer mit dem großen Thema, wie kann ich vorbeugen. Und dann war ich 93 der erste Lehrstuhlinhaber quasi für Prävention in Deutschland. Das gab es gar nicht. Und ja, seitdem bin ich auf der Straße oder auf der Autobahn unterwegs.
Ja, eben, du bist seitdem unterwegs wann war denn eigentlich so der Punkt, wo du gesagt hast, so in der Uni, das den Studenten, Studierenden zu erklären oder ihnen so den Weg zu öffnen, reicht vielleicht nicht, sondern ich muss so diese komplexen Dinge auch irgendwie einfach verständlich machen, dass jeder versteht, was du ja, ich glaube, jeder, der dich kennt, seit Jahrzehnten jetzt so gefühlt tust. Und ich meine, man sieht sich in der Hört zu, man sieht dich überall. Also bei meiner Mutter auf dem Tisch liegt, die hört zu seit 35 Jahren gefühlt so oder länger. Ja, klar. Und wann war so der Moment, wo du gesagt hast, oder war das so ungefähr dann irgendwann die Zeit, wo du gesagt hast, das muss auch populär werden, dieses Thema?
Also weißt du, ich habe immer schon eine andere Einstellung von meinen Eltern noch mitbekommen. Ich wollte nie der große Wissenschaftler werden, das war ich nie. Ja, das wollte ich auch nie werden. Ja, das hat mir auch sehr viel Schelte eingebracht von meiner Scientific Community. Ich habe gesagt, ach man, der. Ja,
und der, anfangs belächelt vielleicht so ein bisschen. So.
Auch kritisiert und so. Ne? Und ich weiß noch genau, einmal, weil da war ich noch kleiner Prof, da hat mein Rektor zu mir gesagt, du weißt schon, ja, dass das nicht gut ankommt, was du machst bei deinen Kollegen.
Tatsächlich, ne?
Ich habe gesagt, ist mir aber egal. Weil ich glaube, ich gehe meinen Weg. Und dieser Weg, der hat sich übrigens noch mal kurz manifestiert, meinen eigenen Weg zu gehen, weil meistens ist ja so, dass man im eigenen Hause sowieso nicht so geliebt wird, sondern du wirst immer draußen geliebt, weil es ist ja immer eine Konkurrenzsituation offensichtlich. Und ich habe mich aber engagiert, immer auch in der Hochschule, weil ich das immer gerne wollte, war auch Prorektor zum Beispiel. Und als ich Prorektor war, Prorektor für Lehre und Studium, habe ich dann gemerkt, okay, wie schwierig es ist, Verwaltungstätigkeiten in der universitären Karriere auch zu haben. Meine schwierigste universitäre Zeit war mein Prorektorendasein, wo ich das 4 Jahre gemacht habe. Bin dann aber, okay, komm, das war genau der Umbruch von Diplom zu Bachelor. Den wollte ich dann noch durchkämpfen, so ein bisschen, weil diese Umstellung natürlich auch große Umbrüche in der Universität nach sich zieht. Und da hat der Senat mich damals abgewählt, weiß ich noch genau. Das heißt, ich hatte mich zur Wahl gestellt und die Hochschule hat damals gesagt, das Hochschulgremium, wir sind alle froh, bist du nicht. Und das ist für mich auch wieder so ein Schlüsselmoment gewesen, in der Tat. Weil ich dann in dem Moment gesagt habe, 6-5, weiß ich noch genau, ging die Abstimmung aus. Damals habe ich mich so ein bisschen, lost gefühlt. Kurze Momente, habe aber auch so ein bisschen das Gefühl gehabt,
ich habe doch so viel gearbeitet, habe doch so viel Gutes getan dafür und immer auch sehr intrinsisch motiviert und ich persönlich motiviert. Und habe das so als Moment gefunden, okay, du gehst deinen eigenen Weg jetzt viel mehr weit. Ja, das heißt, dass die Hochschule und gerade meine Kollegen, die wussten nicht, dass ein Spitzensportler dadurch angespornt wird durch Niederlagen. Und das hatten sie nicht so auf dem Schirm. Das ist so für mich einer der
Schlüsselmomente. Fatal für Sie.
Ja, das war genau, das war 2003. So jetzt. Jetzt marschiert der Frohböse alleine, ja, ohne die anderen Dinge eben dann doch etwas negativ zu machen. Nee, ich mache mir jetzt meinen Raum. Ja, ich nehme mir jetzt meinen Raum und das war für mich Ansporn, dadurch eben noch größer zu werden. Da war für mich eben das Profil klar. Ich will nicht Wissenschaftler werden wie alle anderen, sondern ich will es anders tun. Und das habe ich dann ja auch gemacht. Habe ich meine ersten Bücher geschrieben und so. Das ist also so 25 Jahre her.
Ja, gegründet, das ist Zentrum für Gesundheit gegründet damals. Ich weiß nicht, ob das so in die Zeit ungefähr reinfiel.
Ja, das ist alles in der Zeit gewesen.
Forschung und Praxis zusammenzubringen irgendwie, ne?
Ausgegründet, gegründet und so, ne? Ich ärgere mich heute noch. Da habe ich damals der Hochschule zwei Exposés gemacht, Businesspläne gemacht für eine Sport- und Test GmbH. Ja, wollte ich haben, in der Sporthochschule, eine Sport- und Test-GmbH, wäre dann großartig gewesen. Das heißt, die Sporthochschule bietet Dienstleistungen an für den Markt. Wollten sie nicht. Okay. Zweites Papier, was ich gemacht habe, wir machen eine Fortbildungsakademie. Eine wirtschaftsorientierte Akademie.
Gibt es heute ganz viele. Wollten sie nicht.
Ja, wollten sie nicht. Okay, und da so
macht man selber, ne?
Da mache ich das selber. Ja, so ist der Weg gewesen.
Ja. Gibt's was, wo du sagst, so in der Zeit, ich meine, Wissenschaft ist ja sowieso ein lebendiges Geschäft, verändert sich ja viel. Gibt's so etwas, wo du sagst, du hast gerade diese eines Beispiel aus China angesprochen, da nimmt man was auf, dann beurteilt man etwas ganz neu auf einmal, aber auch so in der Wissenschaft, wo du sagst, da ist eine Erkenntnis, die hat dich irgendwie komplett überrascht auch so, oder dass du dann dein eigenes Leben irgendwie da so ein bisschen umgestellt hast. Irgend so ein Gesundheitsmythos, wo du denkst,
Also für mich, und das ist, glaube ich, zieht sie so ein bisschen durch. Für mich habe ich auch gesagt, die Lebensqualität ist sehr wichtig. Und da ist das Thema Regeneration für mich eine der bedeutsamsten Größen. Und das, was ich erkannt habe, ist, dass wir können noch so viel Trainingspläne machen. Wir können noch so viel über Training wissen. Wenn wir das Thema Pause, Regeneration nicht mitbedenken, das sind so Schlüsselmomente. Dann ist alles umsonst. Ja? Das habe ich in meiner eigenen sportlichen Karriere auch selber erfahren. Ich habe ja in Warendorf 14 Mal in der Woche trainiert. Und das hat nie den großen Erfolg gebracht, bis ich endlich verstanden habe, okay, Qualität ist wichtiger als Quantität. Und das habe ich irgendwann auf das Leben auch übertragen und habe eben mit vielen Menschen auch mich auseinandergesetzt. Und deswegen ist mein Motto auch immer heute noch, wir haben kein Belastungsproblem in unserer Gesellschaft, wir haben ein Regenerationsproblem. Und dieses ist etwas, was ich gelernt habe. Und das ist ein prägendes Momentum für mich immer gewesen, wenn ich viele Menschen dort hatte, die vor mir saßen, ich kann nicht mehr, aber ich will gerne noch weitermachen und habe sie dann zur Ruhe gebracht und wie erfolgreich sie dann wieder wurden, wie gesünder sie dann wurden, indem sie die Zeit für sich eben mehr genommen haben. Und das ist für mich die Regeneration, der Schlüssel für das, was wir Gesundheit heute nennen.
Wir haben sehr viele Hörerinnen und Hörer, wir sind auch in dem Themengebiet unterschiedlicher Settings immer mal wieder Hörer. Das ist ja nicht nur ein Thema, was man so für sich selber verinnerlichen sollte, müsste eigentlich, ne, diese Balance zwischen Anspannung und dann auch wieder Regeneration. Du kannst nur Leistung erbringen, wenn du zwischendurch eben die Akkus auch wieder auflädst. Für einen Leistungssportler wie dich, ich war es ja auch mal, also ist es für selbstverständlich und für jeden, der irgendwie Sport studiert hat, egal in welchem Setting er später arbeitet, wo es um Leistung geht, sehr intensiv ja diskutiert auch im betrieblichen Setting jetzt, ne, wir sind alle nur noch faule Menschen, wir sind überhaupt nicht mehr leistungsbereit etc. Ist das, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt, ne, dass man einfach nicht immer nur voll auf dem Gaspedal steht, nicht nur Führungskräfte, jeder Mitarbeiter, jede beschäftigte Person, sondern dass man ihnen auch mal diese Zeit und Raum gibt, auch mal wieder runterzufahren, Akkus wieder aufzuladen, oder?
Aber das muss man können. Bin gerade in einigen großen Konzern auch unterwegs, sagt den Namen nicht. Und wenn ich dann 15 Minuten mal Pause mache mit diesen Vorständen, ne, die wissen nicht, was sie tun müssen in 15 Minuten. sofort zum Sekretariat anrufen, mal eben ins Handy gucken, mal eben die E-Mails noch beantworten. Nee, das ist doof.
Die Pause wird
gar nicht als Ressource verstanden, sondern wird als blödes Übel verstanden. Wie jetzt? Was mache ich jetzt 15 Minuten?
Unproduktive Zeit. Ne?
Dran. Ja, und genau das ist es. Ja. Dabei leben wir es ja alle, wenn du so am Strand sitzt und siehst am Abend die rote Sonne wieder untergehen, das ist ja das, was so ein bisschen Muße ist. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Verständnis der Menschen ein falsches. Und das versuche ich zu vermitteln. Das sind so für mich immer Schlüsselmomente auch gewesen, wenn ich Themen entdeckt habe, die ich mir selber suche. Und sie sind immer alternativ. Sie sind immer wenig Mainstreaming. Und deswegen das, was ich vielleicht als Botschaft auch an alle, die sagen, wie macht, hat der Frohböse das gemacht? Erstens ist, dass man schnell sein muss, schneller als andere. Ja, den Mut zu haben, auch etwas abzuschließen, obgleich es nur 80% fertig ist. Ja, und vor allen Dingen Dinge auch zu tun, jetzt auch wissenschaftlich für die Karriere, wo man sagen kann, okay, es ist so, dass ich einfach ja neben der Hauptstraße laufe, auch mal abgebogen bin, wo niemand anders abbiegen würde. Ja, und ich glaube, das sind ganz wichtige Momente dafür, dass jetzt die jungen Menschen insbesondere auch lernen müssen, auch abzubiegen, wo man normalerweise nie abbiegen würde.
Dass man das auch nicht als Fehler dann sieht, beziehungsweise als einer, ja, der sogar und nötig ist. Das ist
auch schlimm. Ne? Machst du einen Fehler?
Genau.
Ist auch schlimm. Ja. Fällst du auf der Nase. Haben wir auch oft genug über. Also alles cool. Aber so, vielleicht nochmal der letzte Slogan, was hat mich auch geprägt? Ich habe einen Koch, Helmut Goth heißt der. Und Helmut ist ein guter Freund von mir geworden, mit dem tue ich sehr viel unterwegs. Koch dich fit heißt unsere Show. Und Helmut hat eine Leitlinie gehabt. Einfach Goethe heißt das. Ja? Und einfach Goethe ist, Rezepte so einfach wie möglich darzustellen. Und wir haben oft darüber gesprochen, wenn wir unterwegs waren, dass Einfachheit, jetzt bin ich wieder bei der Kommunikation, dass Einfachheit an sich der Schlüssel zum Erfolg ist. Einfache Botschaften sind die einzigen Botschaften, die Menschen erreichen. Und das habe ich meinen Kollegen immer vorgeworfen. Ja, dann danach, ihr seid viel zu kompliziert, um Verständnis zu generieren bei den Menschen. Und das ist, habe ich genau umgedreht. Mein Redakteur im Morgenmagazin sagt immer, Ingo, du musst immer eine Grafik mitbringen. Immer, das mache ich ja immer. Und die muss so einfach sein, dass Erna Kasumke aus Recklinghausen sie versteht.
Ja.
Und da steckt alles drin.
Ja, es war. Es ist wirklich wahr. Ja, das nimmt man dir mit Haut und Haaren auch ab und das ist total, total schön. Also du bist auch so unglaublich authentisch. Und ich habe so viele Anknüpfungspunkte, jetzt irgendwie auch auf dein neues Buch zu sprechen zu kommen, was ich unbedingt machen möchte. Und vielleicht den einen Aufhänger, den wir gerade hatten, nämlich, es ist ja immer etwas, wo man, wenn es um Gesundheit geht, um Prävention auch geht, natürlich die Selbstvorsorge, die Eigenvorsorge im Vordergrund stehen muss. Was kann man machen, wie kann man sich verhalten, etc. Es gibt ja sehr viele Lebensbedingungen oder auch Arbeitsbedingungen, in denen man in einem System irgendwo ist, was dann entweder gesundheitsförderlich ist oder auch schädlich ist. Und wir sehen aus unserer Sicht zumindest sehr viele Arbeits- und Lebenswelten, die nicht unbedingt gesundheitsförderlich sind, sage ich es mal so. Und ich sehe das ehrlich gesagt auch als deine Mission, so dieses auch verständlich zu machen, dass wir einerseits um uns selbst kümmern müssen, aber dass wir andererseits auch allen Playern im Markt verständlich machen müssen, dass sie eine unglaubliche Mitverantwortung tragen, um auch uns als Gesellschaft auch mal wieder auf eine ganz andere Ebene zu bringen, aber natürlich im Kern dann der Gesundheit. Und ich finde, dein aktuelles Buch bringt das voll auf den Punkt. Das sind so aktuelle Fakten drin, aber es ist auch so sehr viel deine Meinung auch drin. Und es ist also mehr als eine aktuelle Diagnose, die es ja eigentlich ist. Und du sagst, dass unser System ja historisch auf Krankheit gebaut ist, ne? Sprichst das Prinzip von Bismarck an etc. Und dass es ja eigentlich immer nur darum ging, die Arbeitsfähigkeit irgendwie wiederherzustellen. Du hast vorhin China angesprochen, ne? Das ist eine ganz andere Denke auch, die man da hat. Und da wäre jetzt so meine erste Frage so in diese Richtung, um ein bisschen mehr über das Buch auch zu sprechen. Deutschland ist krank, für alle, die es noch nicht gehört haben. Wenn Deutschland ein Patient wäre, wo man eigentlich fast von ausgehen könnte, dass er so direkt vor uns sitzt, ne? Wie stünde es da eigentlich um die Überlebenschance ohne eine sofortige Notoperation im System?
Also der liegt auf jeden Fall schon auf der Intensivstation.
Ja.
Der Point of No Return ist schon fast erreicht. Ja, das kann man ganz klar sagen. Das heißt also, eine Pflegebedürftigkeit reicht nicht mehr aus, es ist schon eine Intensivstation. Dazu gibt es einige Player, die natürlich versuchen, das zu tun und so lange wie möglich hinauszuzögern, Lebendigkeit noch zu erhalten dieses Systems, aber der Sarg ist schon gekauft, der Chor ist schon bestellt und insofern, es gibt nichts mehr, wir müssen es ändern.
Was ist aus deiner Sicht das, was man ändern muss?
Also erstmal muss der Lobbyismus weg. Ja, der Lobbyismus mit einem viel zu großen Einfluss auf das System. Das muss klar reglementiert werden. Zweitens brauchen wir eben einen anderen Blick auf das Thema Gesundheit. Gesundheit ist das nicht, was wir im Mittelpunkt haben, sondern wir haben eine Krankheit im Mittelpunkt. Und Krankheit im Mittelpunkt heißt ja, dass wir aus diesem System aktuell nur Positives erfahren, obgleich auch das nicht hundertprozentig positiv ist, wenn wir krank geworden sind. Die Effizienz ist nicht gut. Schau doch mal, wir haben die höchste Quote an chronisch Kranken in Deutschland, in ganz Europa. Wir haben die schlechteste Lebensqualität fast in ganz Europa. Wir haben die höchsten Arbeitsunfähigkeitstage in ganz Europa. Wir sind ganz weit hinten bei der Herzinfarkt-Notfallbehandlung. Das heißt also, bei uns muss man sich mal vorstellen, stirbt man viel früher an einem Herzinfarkt als in anderen Ländern und. Also insofern, unser System ist ineffizient, es verbraucht viel zu viel Ressourcen und vor allen Dingen das noch mit einem schlechteren Ergebnis, denn wir sterben 4 Jahre früher als die Spanier und das ist doch blöd.
Ja, und wir geben ja unglaublich viel Geld aus für Reparaturmedizin im Vergleich, du hast es ja auch geschrieben, das Verhältnis, lächerliche 8 Euro für Prävention, ne? Tausende von Euros für die Reparaturmedizin. Du nennst diese Kürzung im Buch fast schon ein Verbrechen. Ich liebe ja solche Aussagen von dir. Du hast es gerade angesprochen, es ist Lobbyismus, aber wen würdest du konkret nennen? Wer hat eigentlich das größte Interesse daran, dass die Gesundheitskompetenz so schlecht abschneidet?
Also ist es letztendlich so, dass die Pharmaindustrie natürlich riesiges Interesse daran hat. Wir merken gerade auch die Diskussion natürlich um die Tabak-, Alkohol- und Zuckersteuer. Auch da ist der Lobbyismus ja so riesengroß. Und unser sogenannter Ernährungsminister, der ein Landwirtschaftsminister aus Bayern ist, war sofort der jede, nein, das können wir nicht machen, der prescht nach vorne. Das heißt also, die Industrie und die Pharmaindustrie hier insbesondere zu nennen, sind die größten Player. Dann muss man ganz klar sagen, dass die Ärzteschaft hier kein gutes Bild macht. Die Ärzteschaft sagt zwar, okay, wir machen keine Prävention, weil wir kriegen sie nicht bezahlt. Die sollten mal ihren hippokratischen Eid nochmal vielleicht, den sie alle geschworen haben, sich tief auf die Wohnzimmertapete schreiben, dann wüssten sie, dass das nicht das richtige Handeln ist. Sie versuchen natürlich, und das ist auch klar, vor allen Dingen ihre Monopolstellung im System zu erhalten. Aber Gesundheit ist etwas völlig anderes, als Krankheit zu behandeln. Gesundheit beginnt nicht in der Arztpraxis und auch das wird gerade nicht verstanden, ganz im Gegenteil, es wird verhindert, dass sich andere Berufsgruppen, andere auch wirklich hochqualifizierte Berufsgruppen zum Thema Gesundheit äußern dürfen. Und diese Pflicht, immer den Arzt zu fragen bei allen Fragen der Gesundheit, das ist auch eine der ganz wichtigen Größen, die dringend weg müssen. Verantwortung muss auf mehrere Schultern interdisziplinär verteilt werden. Und dazu zählt für mich die Psychologie, die Ernährungswissenschaft, die Sportwissenschaft und auch die Soziologie möglicherweise, weil Einsamkeit Räume miteinander schaffen. Deswegen zum Beispiel auch vielleicht Architektur. All das sind ja Themen, die dringend für das Thema Gesundheit relevant sind, genau so wie das Thema Klima. Und wenn wir das mal alles miteinander betrachten, heißt das für mich, wir brauchen eine eigene Säule Gesundheit, nicht Krankheit. Krankheit macht die Medizin dann sicherlich auch sehr viel besser, wenn sie mehr Zeit hat, mehr Ressourcen dafür bekommt und vor allen Dingen andere Berufsgruppen dann ihre Aufgabe auch exzellent ausüben können zur Gesunderhaltung, zur Förderung der Gesundheit. Und deswegen brauchen wir einen Systemwechsel und mindestens eine deutliche Verschiebung von Ressourcen in den Präventionsbereich, damit diese aufgebaut werden kann.
Du schreibst in deinem Buch auch, dass wenn es eben die Ärzte schafft, die Ärzte eben so nicht schaffen, so in dem System, was sie ja versuchen aufrechtzuerhalten, aus Gründen, wie du auch gerade sagtest, und es aber andere Player gibt und auch valide, anerkannte, evaluierte Themen ja auch gibt, dass es dann einerseits sicherlich eine bessere Vernetzung gebraucht, dieser verschiedenen Akteure. Und gleichzeitig sprichst du dann eben auch von der elektronischen Patientenakte, wo wir ja als Deutsche den Datenschutz so interpretieren, wie es kaum ein anderes Land tut. Und da einen riesen Bock auch haben, den wir noch umstoßen müssen, sag ich mal. Ne?
Ja, schau mal, eine gute Entwicklung. Wir brauchen ein Controlling in diesem System. Und Controlling heißt Daten. Ja, und das liegt in der Tat nicht an uns Menschen, außer wir werden falsch informiert. Wir geben unsere Daten über Tracker, über Apps in die ganze Welt hinein und dann denken wir bei dem Thema Gesundheit, unsere eigene Gesundheit. Ich bin noch nie gefragt worden, ob ich das nicht möchte. Ich will es, natürlich will ich das. Aber es wird so getan, als wenn ich es nicht möchte. Doch der Datenschutz hat mich noch nie danach gefragt. Das heißt also, ich würde ganz anders umgehen, weil ich genau weiß, dass Daten die Grundlage sind für die Weiterentwicklung eines Systems, für die Auswertung, für das Controlling, für die Veränderung. Dafür braucht es Daten. Und da sieht man schon, ja, auch hier gehen wir nicht mutig voran, sondern ganz im Gegenteil, sogar bremsen und stehen immer noch auf der alten Linie. Und das geht eben genau deswegen schief.
Liegt bestimmt auch daran, weil wir mehr über den Datenschutz diskutieren, als über den Nutzen, ich sag mal, den dann eben diese Daten jedem Einzelnen bringen würden. Ne?
Ja, so ein richtiger Satz, Datennutzung ist das Entscheidende und nicht nur Datenschutz. Natürlich müssen wir sensibel mit solchen Daten umgehen. Natürlich dürfen sie nur in die richtigen Hände. Aber ich habe immer schon, ein Beispiel wollte ich immer schon mal bringen, warum gibt es nicht eine treuhänderische Verwaltung, eine Institution, die treuhänderisch unsere Daten verwaltet? Kann man doch einrichten. Und diese macht sie dann nutzbar und diese macht sie dann auch verfügbar für all diejenigen, die damit forschen wollen, die damit weiterentwickeln wollen und vor allen Dingen bekommen wir dann vielleicht nochmal neue Produkte. Schau doch mal die ganze Diskussion, die wir gerade haben mit den DIGAs. Digitale sind ja digitale Gesundheitsanwendungen, die angesichts des Ärztemangels, die angesichts der Weiterentwicklung von Know-how dringend notwendig wären, weil sie erreichen die Menschen dort, wo sie wohnen. Und die DIGAs werden komplett weggewischt, ja, weil ihnen keine Effizienz nachgesprochen wird. Aber auf der anderen Seite haben wir 25 Millionen Rückenpatienten seit 30 Jahren, jedes Jahr die gleiche Menge. Und wir investieren Unmengen Kohle da rein. Es verändert sich nicht, es verbessert sich nicht, ganz im Gegenteil sogar. Wir machen immer mehr an falschen Interventionen und die Menge der Rückenkranken bleibt immer gleich.
Man muss sich ja nur umgucken. In anderen europäischen Ländern funktioniert es ja auch wunderbar. Ne? Estland, skandinavische Länder, die Niederlande ja auch. Und, ne?
Ja, diese Überversorgung, die wir in bestimmten Teilbereichen haben. Wir haben uns Menschen aber auch, die uns deutschen Menschen, aber auch dahin erzogen. Das heißt, wir sind ja dahin gekommen, dass man uns mitgeteilt hat, du musst nur zu uns kommen, bei uns wird dir in allen Lebenslagen geholfen. Und genau das ist nicht der Fall und gilt für die Zukunft nicht. Nehmen wir mal das Thema Schweden, die leben länger, leben gesünder, die gehen aber nur dreimal im Jahr zum Arzt. Und deswegen sieht man schon, wird aber zehnmal im Schnitt, dass die Arztfrequenz und die Häufigkeit der Besuche kein Indikator für bessere Gesundheit ist, ganz im Gegenteil sogar. Sie ist ein Indikator, ein Spiegelbild dessen, weil wir so oft zum Arzt gehen, sind wir eben kranker als andere Nationen. Also heißt das, wir müssen doch nicht dafür sorgen, dass wir die kranken Menschen weiter mit Krankheit versorgen und nicht lösen. Diese Aufgabe, die wir an sich hätten, gar nicht erst bis zum Arzt kommen zu müssen. Und das ist die Aufgabe, die wir für die Zukunft haben.
Weil die Menschen ein Grundverständnis haben, irgendjemand macht mich schon wieder gesund. Ne? Und dass ich gar nicht so einen Eigenantrieb, vielleicht eine Eigenmotivation habe, mich gesund zu erhalten. Und vielleicht, weil auch Bedingungen sind, die, würdest du sagen, in Deutschland schon etwas toxisch sind oder in manchen Bereichen zumindest nicht so förderlich sind?
Ja, also ich glaube, dass wir in vielen Bereichen toxische Lebenswelten auch haben. Ja. Das ist bei vielen Diskussionen, die wir zum Beispiel zum Thema Gesundheit haben, das ist bei vielen Diskussionen, die wir zum Beispiel von der Politik mit uns Menschen, das Vertrauen ist ja weg. Corona hat dazu beigetragen, dass ganz viel eben toxische Beziehungen auch daraus entstanden sind. Politik, die entscheiden ja über unsere Köpfe hinweg. Wir sind ja gar nicht gefragt worden. Im Nachhinein erkennen wir, dass es alles falsch war, was da gemacht worden ist. Und das ist bisher noch keiner zugegeben seitens der Politik. Ganz schlimm. Ja, ganz, die haben noch nicht zugegeben, wir haben hier viel falsch gemacht. Und der Umgang mit Krisen, der Umgang eben mit Lösungen, was sehr auf unseren Schultern eben ausgelastet wird. Und leider spielen die Medien da auch keine tolle Rolle, sondern sie machen diese toxische Beziehung zwischen Politik und Gesellschaft meistens noch, schüren hier noch das Feuerchen und das ist echt blöd.
Wenn wir noch mal ein bisschen rauszoomen und vielleicht auch zu deinem aktuellen Herzensthema gleich kommen, wir können uns schon denken, was es ist. Die aktuelle Gesundheitsreform, die also jetzt aktuell verabschiedet wird, die scheint ja für Frau Wagen ein echter Erfolg zu sein, zu werden. Man kann sagen, okay, vor Monaten hat noch niemand da gerechnet, damit gerechnet, dass es überhaupt eine Reform geben könnte oder eine Einigung geben könnte, sage ich mal so, ob es eine Reform ist, Fragezeichen. Jetzt wird sie ja sozusagen als die größte Sozialstaatsreform der letzten Jahrzehnte gefeiert, das kann man nachlesen. Und dabei betonen eben die Akteure, Merz, Wagen etc., dass eben alle ihren Beitrag leisten müssen. So, wenn man jetzt mal genauer hinschaut, dann stimmt das so leider nicht. Denn die Finanzkommission, die hatte ja vor einigen Wochen 66 konkrete Empfehlungen erarbeitet, das wissen wir, um über 42 Milliarden Euro einzusparen. Davon sollte der Bund allein 12 Milliarden übernehmen, also etwa für die Versicherung von Bürgergeldempfängern und so weiter. Und das ist schon eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die da auch deutlich wurde. Jetzt ist es so, dass der Staat für 2027 angekündigt hat, gestern ist es rausgekommen, 250 Millionen Euro für 2027 bereitzustellen und der Finanzminister sogar den Bundeszuschuss auch noch kürzt. Wie kann man das eigentlich bewerten noch? Also, dass der Staat sich hier so offensichtlich eigentlich seiner Verantwortung entzieht und die Last ja eigentlich jetzt mehr oder weniger komplett bei den Beitragszahlern, vielleicht auch Ärzten, Kliniken und so weiter ablädt, Krankenkassen. Und gleichzeitig wird aber von Solidarität gesprochen. Also wie funktioniert das?
Du hast den Finger genau in die Wunde gelegt, ja. Ich habe gerade so den Eindruck, als wenn die Gesundheitsreform Staatsreform ist, also dass da offensichtlich viele andere Lücken mitgeschlossen werden sollen. Und das ist natürlich skandalös. Das bedeutet also, dass unser Gesundheitssystem jetzt offensichtlich noch mehr ausgelutscht wird und andere Löcher damit geschlossen werden. Das finde ich wirklich, noch einmal das Wort zu nehmen, verbrecherisch von unserem Finanzminister, den ich sowieso für absolut ungeeignet halte, da vernünftige Lösungen herbeizuführen. Aber das nur ist meine persönliche subjektive Meinung. Aber vom Grundsatz her ja. So stabilisiert man kein System, so reformiert man kein System und vor allen Dingen stellt man es so nicht für die Zukunft auf. Sondern man ist auch hier wieder, zum Beispiel, nehmen wir mal das große Thema Pharma, eingeknickt, weil die Pharma-Lobby natürlich es geschafft hat, dass sie deutlich weniger dort Beiträge leistet für unsere Reform. Und in der Tat sind wir wieder die Blöden, wir Bürger und Bürgerinnen. Uns nimmt man die Familienversicherung weg. Wir müssen über andere Dinge 8 Milliarden über Zuzahlung bei Medikamenten, in Apotheken und so weiter und so fort da hinzuzahlen. Wir bekommen weniger Leistungen, die wirklich auch vielleicht, man sagt das immer mit dem großen Deckmantel der Evidenz, aber das ist natürlich auch Quatsch. Wir haben viele andere Maßnahmen, die nicht evident sind, die machen wir trotzdem und. Das bedeutet, es wird alles auf unserem Rücken ausgetragen und das ist komplett asozial, was da gerade stattfindet und gesellschaftlich von einer großen Brisanz. Ich freue mich, wenn endlich wir mal aufstehen würden als Menschen, als Bürger und Bürgerinnen. Und das wird kommen. Und ich hoffe auch, es wird kommen, dass wir aufstehen. Denn das, was der Staat und die Politik gerade mit uns da macht, ist wirklich echt schon skandalös.
Wäre es nicht jetzt eine Riesengelegenheit gewesen, einmal zu sagen, wir sind hier wirklich an einem Scheideweg, sind hier an einem Punkt angekommen, wir müssen hier eine große Reform machen, wir müssen jetzt auch mal alle mit einbeziehen. Wir hatten 66 konkrete Empfehlungen, die haben jedem wehgetan und man hätte einfach mal gesagt, wir tun jetzt auch jedem einmal weh und nehmen da auch keinen raus und bauen uns einen Puffer auf, was wir wahrscheinlich nicht lange als Puffer haben werden, weil wir es benötigen werden. Wir machen jetzt aber im Umkehrschluss wieder genau die gleichen Fehler und stopfen hier so ein paar Löcher. Und da brauchen wir jetzt noch nicht drüber reden, dass natürlich bei Prävention auch gekürzt wird. Also dass natürlich auch keine Chance ist, da, wie du schon sagst, langfristig überhaupt etwas aufzubauen, ne? Das umkehren zu lassen.
Ja, also wenn wir von Todesstoß sprechen, dann ist es dieser gewesen, der jetzt hier auf dem Tisch liegt. Das ist der eigentliche Todesstoß, nicht die Demografie. Der eigentliche Todesstoß unseres Gesundheitswesens liegt gerade auf dem Tisch. Und das wissen auch alle. Und selbst die Krankenkassenchefs gebären ja auf, was ich großartig finde, dass sie endlich mal auch lauter werden. Und insofern, ja, wir müssen noch mehr Menschen haben, die lauter werden. Aber alle haben sich aktuell, gerade das System hat sich so schön eingerichtet und rechtliche Grundlagen geschaffen, dass sie aus ihrem Sofa immer noch schön dirigieren können, aber auf unsere Kosten.
Wo du es ansprichst, auch Krankenkassenchefs, du machst ja jetzt ich würde mal sagen, bringst da richtig Bewegung gerade rein.
Ich versuch's wenigstens.
Und Also das versuchst du mit allem, was es nur geht, ja. Also du verschärfst ja quasi deine Anstrengung jetzt nochmal bis zum Unendlichen, muss man fast sagen. Also das ist ja für dich auch eine politische Mission eigentlich geworden, ne? Also mindestens Prävention ins Grundgesetz ist ja das Thema jetzt gerade ganz aktuell. Und du willst die Politik damit auch wirklich zwingen, ne? Dass sie Strukturen schafft. Magst du darüber noch etwas erzählen, wenn es denn tatsächlich jemand vielleicht noch nicht mitbekommen sollte und auch vielleicht zum 10-Punkte-Plan, der auch immer, das ist ja auch Spannende dabei, du öffnest ja nicht nur, du steckst ja nicht nur einen Finger in die Wunden, sondern bietest ja auch Lösungen und Ideen immer.
Also das Entscheidende ist, ich habe es ja gesagt, ich habe ja seit mehr als 30 Jahren diesen Lehrstuhl für Prävention und ich habe so viel Ergebnisse mittlerweile in der Forschung und meinen Kollegen weltweit entwickeln können, vorgelegt, dass es gar keine Diskussion dazu geben muss, dass Prävention der einzige Schlüssel ist. Und trotzdem wird nicht gehandelt. Und wenn man das System sich betrachtet, wird das System als Tanker sich eben nicht bewegen in diese Richtung, sondern es alles verhindern, dass wir auf einen anderen Weg, auf eine andere Route kommen würden. Und das hat mich dazu gebracht, anders zu denken. Und anders zu denken heißt eben, dass ich die Politik, und das geht nur über das Grundgesetz, zwingen kann, anders zu handeln. Und deswegen fordere ich, wie übrigens bei 70-80% aller anderen Grundgesetze dieser Welt, fordere ich auch hier in Deutschland ein Grundrecht auf Gesundheit, dass der Staat sich darum kümmern soll, dass die Lebenswelten, in denen wir aufwachsen, arbeiten und sterben, so sind, dass Gesundheit ist, was dahinter steckt, dass das die Leitlinie ist für sämtliche politische Entscheidungen. Ich weiß, jetzt sind wir wieder so in einem kleinen Desaster, was ich auch habe und immer wieder vermerke, ich weiß, dass das Volk, unser Volk so ein wenig geläutert ist, eben dadurch und vorsichtiger geworden, das sage ich besser so, durch Corona, wo man dann vermutet, wenn das jetzt so ein Grundrecht auf Gesundheit ist, dann kann der Staat mehr. Diese Diskussion erlebe ich sehr intensiv, noch mehr uns gängeln. Nein, das Grundgesetz ist ein Grundrecht für uns, ist ein Schutzrecht für uns, ein Abwehrrecht. Durch eine Veränderung des Grundgesetzes bekommen wir als Bürger und Bürgerinnen die Möglichkeit einzuklagen, dass Gesundheit zum Beispiel in der Kita stattfinden kann, dass wir in der Schule Gesundheitskompetenz bekommen, dass Arbeitsplätze so gestaltet werden, dass mentale Gesundheit immer hinten rausfällt, dass wir Pläne haben, wie wir Pflegebedürftigkeit vermeiden, nämlich durch frühzeitige Prävention, dass die Menschen länger selbstständig wohnen können und. Und vor allen Dingen, dass Steuermittel so eingesetzt werden können, dass zum Beispiel wir auf der deutschen Kohlrabi eben keine Mehrwertsteuer mehr haben, sondern nur noch auf der Chipstüte von der großen Firma Kraft. Und. So kann man es nämlich sehr schön steuern und regeln. Und dafür brauchen wir einen Korridor, in der die Politik quasi sich nur nach rechts und links ein wenig bewegen kann. Aber immer fällt das Thema Gesundheit heraus. Und deswegen fordere ich gemeinsam mit Andrea Galle, mutige Vorstandschefin der MKK-Kasse, wir waren so die Initiatoren. Wir haben ja viele, viele Promis, die uns dabei unterstützen. Ich habe gestern noch mit Henning Baum gesprochen, der uns da großartig unterstützt, und Eckart Hirschhausen und Doc Esser und Christian Rach und wer da alles dabei ist, die wollen es natürlich auch, weil alle vernünftigen Menschen verstehen, es geht so nicht und wir brauchen ein Grundrecht auf Gesundheit, wie alle anderen Staaten auch.
Man kann nur sagen, danke dafür, möchte ich auch persönlich sagen, danke dafür. Unterschrieben haben wir alle in der Familie und hoffentlich wird das genau dazu führen, wie du sagst, ja, dass es wirklich ein Umdenken ermöglicht. Und ich finde, in deinem Buch, du rundest das Ganze ja so schön ab, finde ich, am Ende, indem du Appelle an alle eigentlich richtest, wo du selbst, ich sag mal, den Bierbrauer ansprichst, ne, wo du den Raststättenbetreiber ansprichst, und wo man ja nicht immer so als direkt als erstes dran denkt, den Hotelier etc. Ansonsten spricht man so über die Kita und die Schule und das Unternehmen. Aber wir alle können irgendwie was dazu beitragen, ne? Dass wir irgendwie eine gesundheitsförderliche Rahmenbedingungen schaffen für alle, die dann darin sich bewegen. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz spannender Punkt. Wenn du dir so eine Gruppe aussuchen dürftest, die, wo du sagst, so, wenn die morgen ihr Verhalten ändern würden, wär's die Pharma oder wär das?
Ja, ich glaube, dass wir die Lehrer und Lehrerinnen dazu bringen sollten, gemeinsam eben mit dem Bundesbildungsministerium das Thema Gesundheitskompetenz als oberste Leitlinie hinzunehmen. Das bedeutet also, dass wir aus der Lehrerschaft, aus der Bildungsszenerie, das Thema Gesundheit einfordern sollten. Und das wäre, glaube ich, der erste wichtigste Schritt, Gesundheitskompetenz zu entwickeln. Und das geht eben nur über unser Bildungssystem. Und hier sehe ich den größten Schlüssel.
Da muss ich noch eine kleine persönliche Anekdote loswerden. Ich habe vor gut etwas über 20 Jahren meine Examensarbeit damals, ich bin ja auch Lehrer geworden, über Gesundheit und Ernährung in der Ganztagsgrundschule geschrieben. Das war damals ein Thema, da haben sich meine Professoren die Haare gerauft und gesagt, womit kommst du jetzt hier um die Ecke? Das war dann auch noch im erziehungswissenschaftlichen Thema. Und keiner konnte so richtig was mit anfangen. Es gab keine Literatur. Bewegte Schule gab es damals und so weiter. Wenn ich heute denke, 20 Jahre später, meine Frau ist in der Grundschule seit über 20 Jahren tätig, es hat sich kaum was verändert. Ja, und die Bereitschaft aber, die auch von Lehrerinnen und Lehrern, die ist da. Nur es ist einfach überhaupt gar nicht die große Möglichkeit. Wir haben 1,5-2 Stunden Sport und die fallen natürlich am ehesten aus. Alle wünschen sich eigentlich mehr da auch zu machen. Man nimmt dann Private mit hinein, die werden dann privat auch finanziert. Das zahlt dann nicht die Schule oder das Schulamt, damit man auch mal was zu gesunder Ernährung macht, zu gesunden Lebensverhältnissen etc., mentalen Themen. Ist es manchmal so, dass ich ertappe mich da auch manchmal mit dabei, ertappst du dich da auch vielleicht manchmal, ist so eine persönliche Frage auch, wurdest du vielleicht sogar schon mal auch in manchen Situationen auch als naiv beschrieben, so dass du denkst, so, kannst du das denn überhaupt sagen und glaubst du das wirklich?
Du, also weißt du, und ich freue mich darauf, dass ich naiv bin, weil ich glaube, dass Naivität ein tolles Ideal oder die Fähigkeit, an Ideale zu glauben, die es vielleicht nicht gibt, aber die sollte man anstreben. Natürlich werden wir irgendwann mal in Stocken geraten, aber ich möchte möglichst nah an das Ideal meiner Lebenswelt, die ich so mir vorstelle, meines Paradieses in Anführungsstrichen, da möchte ich möglichst dran. Und deswegen finde ich Naivität eben eher ja eine positive Belegung meiner Gedankenwelt. Und das ist nicht selten passiert, auch jetzt wieder mit der Petition, ach nee, was du denkst, das glaubst du doch nicht wirklich. Und so, ja. Ja, doch. Nur Glaube versetzt Berge. Und sei es Naivität, die mich zu diesem Glauben gebracht hat. Ich lass dich nach.
Das finde ich ganz großartig. Also vielleicht noch eine letzte Anmerkung, wobei das eigentlich ein ganz toller Schlusssatz war. Wurdest du schon mal gefragt, vielleicht selber als Minister aufzutreten?
Ja, mach ich aber nicht.
Machst du es?
Nein, ich mach nicht. Weil ich dadurch meine Naivität verlieren würde, glaube ich. Und meine Ideale so reduziert würden, durch das, was rechts und links auf mich zukommen würde, das würde meine Gedankenwelt zu stark einschränken. Und ich möchte niemals eine Entscheidung unter Fraktionszwang fällen, sondern immer nur unter meiner persönlichen Entscheidung. Und dann wäre ich ganz schnell, glaube ich, wieder draußen.
Dann also noch extra nochmal dran angefragt, was müsste denn dann jetzt eigentlich passieren, damit du irgendwann dich mal entspannt zurücklehnst?
Ach nein, ich bin ja entspannt, das muss ich wirklich sagen. Ich lebe ja schon ein Leben, was sehr präventionsorientiert, gesundheitsorientiert ist. Und ich brauche Stress, in Anführungsstrichen, im positiven Sinne. Und das, was ich gerade tue, ist positiver Stress. Weil ich nämlich merke, Wolfgang, dass ja viele tolle Menschen das genauso sehen wie ich. Und sie brauchen manchmal einen, der sie anführt. Wobei ich mich nicht als Anführer verstehe, sondern nur als Sprachrohr, als Flüstertüte. Ja, so im weitesten Sinne. Und das werde ich auch weitermachen. Ich werde weiter Flüstertüte dieses Themas bleiben. Und das ist für mich dann auch wirklich eine Beruhigung, weil ich immer weiß, du hast es auch versucht. Und es wäre für mich wirklich ganz schlecht, wenn ich weiß, du hast es nicht versucht. Das kann ein Sportler einfach nicht.
Du bist jedenfalls eine sehr große Inspiration und ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich, sondern für sehr, sehr viele. Lieber Ingo, ganz, ganz herzlichen Dank für das wirklich tolle Gespräch. Du hast, glaube ich, heute vielen nochmal gezeigt, dass wir so, wie wir im Reparaturbetrieb sind, unterwegs sind, das wohl nicht lange funktionieren wird, dass wir aber selber auch alle irgendwo einen Beitrag leisten können. Ja. Deine Appelle, dass es nicht nur, ich sag mal, so ein Wort zum Sonntag sein darf, sondern dass es wirklich bei jedem ankommen muss. Und dass wir da alle bei uns selber anfangen können, das finde ich immer ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Vielen, vielen Dank, Ingo.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
Ja, und liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, solltest du das neue Buch von Ingo Frohböse, Deutschland ist krank, noch nicht dein eigen nennen, dann ändere das. Jede Minute, jede Seite lohnt sich. Und schau dir unbedingt die Petition zur Prävention ins Grundgesetz an und unterzeichne sie. Du findest sie unter www.gesundheitinsgrundgesetz.de. So, ja, und nun bleib gesund und aktiv und wir hören uns dann nächsten Montag in neuer alter Frische wieder. Bis Montag.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.